Liebe Gemeinde, was für ein Auftrag. Geht hin in alle Welt. Und was für einen weiten Raum, in den Jesus die Füße seiner Jünger stellen will. Und was für eine unfassbare Enge. Und was für eine unfassbar große Angst in ihren Herzen. Hingehen zu allen Völkern weltweit. Und was für eine erbärmliche Mannschaft, die das tun soll. 11 Jünger, wieso eigentlich 11, hat ein Konfirmand gefragt. Die Geschichte ist schnell aufgeklärt und ist nicht schön. Und die meisten von uns wissen das natürlich. Der 12. war so enttäuscht von sich, dass er sich das Leben genommen hat. Judas hat sich erhängt nach dem Verrat, mit dem er Jesus mit einem Kuss ausgeliefert hat. Never change a winning team. Kennen Sie den Satz? Wahrscheinlich, wenn Sie Fußball interessiert sind, schon. Aber wissen Sie auch, von wem dieser Satz stammt? Er stammt von Alf Ramsey. Der war lange Jahre in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts Trainer der englischen Fußballnationalmannschaft. Und er war der einzige Trainer, der es geschafft hat, dass die mal einen Titel holen, 1966, Wembley-Tor. Und Alf Ramsey hat es tatsächlich geschafft, in den ganzen Spielen seine Mannschaft nur zweimal zu ändern aufgrund von Verletzungen. Und er sagte immer, wenn die gewonnen haben, dann werde ich meine Mannschaft nicht ändern. Die werden weiterspielen beim nächsten Spiel in genau dieser Aufstellung. Er wurde dann von der Queen 1967 übrigens zum Ritter geschlagen. Auch hier schickt Jesus 11 Männer los, wenn man so will, ein Team. Aber ehrlich gesagt, es ist kein Winning Team, sondern es ist eigentlich eine Ansammlung von Verlierern. Echte Loser. Und eigentlich müsste die Frage ja heißen, is there a chance for a losing team? Also gibt es denn eine zweite Chance für ein Team von Verlierern, für eine Ansammlung von Losern? Wenn man sich mal diese Situation klar macht, Jesus sagt, sie sollen nach Galiläa kommen. Die Jünger haben 40 Tage schon nach der Kreuzigung alles Mögliche erlebt an Emotionen, Angst, Verzweiflung, Freude am Ostersonntag, wieder Angst, weil Jesus sich plötzlich nicht mehr sehen ließ, und dann zieht sich das Ganze hin, 40 Tage lang. Und am 40. Tag an Christi Himmelfahrt versammelt er dann diese 11 Jünger, hat ihnen gesagt, geht zurück in eure Heimat, nach Galiläa in den Norden, und dort gibt er ihnen diesen Auftrag. Die Jünger, weggerannt im Garten Gethsemane, unterm Kreuz hat man sie nicht gefunden. Da standen nur die Frauen. Sie haben nicht gekämpft, vielleicht bis auf Simon Petrus, der das Schwert zog. Sie haben schnell aufgegeben, sind weggelaufen, haben sich verkrochen vor Angst und wurden regelrecht überwältigt, wie in einen Sog gezogen von der Niederlage, als Jesus am Tod stirbt. Keiner von ihnen gehörte zur Elite Israels. Die wenigsten von ihnen konnten schreiben und lesen, und aus ihrem Land waren alle noch nicht rausgekommen. Es waren echte Provinzler. Und mit denen will Jesus das Reich Gottes aufbauen? Wie würden wir es denn halten, wenn wir so eine große Aktion planen würden? Da würden wir uns doch die besten und die klügsten und die zuverlässigsten Menschen wählen, Frauen und Männer, vielleicht ein paar Jugendliche dabei. Wir würden einen großen Plan erstellen, wo wir in 20, 40, 100 Jahren sein wollen. Aber Jesus, er wählt sich nicht die klügsten und die bedeutendsten und die mächtigsten, sondern er lässt diese 11 Verlierer weiter in seiner Mannschaft. Er gibt ihnen eine zweite Chance. Never change a losing team. Jesus wählt sich also unscheinbare Menschen in seine Nachfolge. Aber das Gute ist, und das ist ja auch das für uns das Gute, es sind Menschen aus Fleisch und Blut, also gerade so wie wir. Ich weiß nicht, welche Herkunft sie haben. Ich hoffe, ich trete jetzt niemand auf die Füße. Vielleicht gibt es ja Adlige unter uns. Ich bin ein einfacher Arbeitersohn. Und es hat mir nie was ausgemacht in meiner Kindheit, aufzuwachsen in 1,5 Zimmern, wo die Toilette über dem Hof war und unten drunter der Schmied, der Ernst Bruck, ab morgens um 6 Uhr einen Höllenlärm gemacht hat. Es war eine unfassbar glückliche Kindheit. Es war ein bisschen Wohlstand, aber noch kein Luxus. Aber ich habe gelernt schon damals, es ist nie wichtig, was einer macht, wo einer herkommt. Und inzwischen kann ich mich mit allen möglichen Menschen vorurteilsfrei, zumindest versuche ich das, unterhalten. Also ich kenne jede Menge Menschen, die einen nennen sich sogar die Cäsaren, also die sind Rotarier, die sich nochmal sozusagen ein bisschen besonders genannt haben. Das soll aber eher ein Witz sein. Als ich mal nachgefragt habe auf einem runden Geburtstag, haben sie gesagt, nein, nein, wir haben uns selber ironisch ein bisschen auf die Schippe genommen. Alles Menschen aus Fleisch und Blut. Und das ist das Entscheidende, finde ich. Wir kommen mit nichts und wir gehen mit nichts. Und Menschen, die Jesus also hier auch wählt, 11 Menschen, Handwerker, Fischer, keine Sieger. Aber in ihrer Schwachheit ist Gottes Gnade mächtig. Das ist das Entscheidende. Ich habe früher gern Fußball gespielt, konnte das auch ganz gut, sage ich selbstbewusst. Und donnerstags war bei uns immer Aushang in einem Schaukasten neben dem Edeka-Laden. Und da stand dann die Mannschaftsaufstellung drin. Ich meine, mir war immer klar, dass ich da drauf stehe. Und einmal stand ich nur unter Auswechselspieler. Ich habe gedacht, was soll denn das jetzt? Es muss ein Fehler sein. Und dann sagte der Trainer, Junge, du hast das letzte Mal, obwohl ich es dir gesagt habe, in der Halbzeit nie deinen Ball abgespielt. Und jetzt sitzt du auf der Bank. Das hat mich tief getroffen im Alter von 11 Jahren. Das erste Mal auf der Bank zu sitzen. Wir hätten diese 11 Jünger alle auf die Bank gesetzt. Wenn wir Jesus gewesen wären, wenn wir eine große Aktion geplant hätten, hätten wir die alle nicht mitspielen lassen. Garantiert nicht. Und wir können uns ja mal in Kürze die Mannschaftsaufstellung der Namen der 11 Jünger anschauen, die Jesus losgeschickt hat. Also natürlich an erster Stelle Simon, genannt Petrus, hat ja einen mächtigen Stellvertreter inzwischen auf Erden. Zum Glück ist der jetzige Papst ein bisschen demütiger. Simon Petrus, der Fels, also der Käpt'n. Aber so tadellos auch wieder nicht. Wie oft hat er den Mund vollgenommen, ist unglaublich temperamentvoll, überschwänglich, hat sozusagen immer fast schon eine gelbe Karte verdient, begehrt auf. Und dann aber, als es wirklich drauf ankommt, wird er ganz kleinlaut. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich schwöre, dass ich ihn nicht kenne. Verflucht sei ich, wenn ich diesen Menschen kenne. Sein Bruder Andreas, von dem wissen wir wenig. Wir wissen, dass er Fischer war. Es gibt ein paar Sätze aus seinem Mund, verstreut auf die 4 Evangelien. Aber er ist sicher nicht die große Nummer, ist nicht der Fels. Aber immerhin ist er auch unter den 11, die Jesus losschickt. Dann gibt es sein Brüderpaar, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die ehrfurchtsvoll die Donnersöhne genannt werden. Ich vermute, dass das unbeherrschte Draufgänger gewesen sind. Auf jeden Fall weiß man, dass sie sich die besten Plätze im Himmelreich sichern wollten und dass sie damit in die Abseitsfalle getappt sind, weil sie langsam kapiert haben, dass es Jesus darum gar nicht geht. Wer der Größte sein will unter euch, der soll der Geringste von allen sein. Und wer der Herr sein will, soll der Diener von allen sein. Danach mit der Nummer 5 und 6, Philippus und Bartholomäus. Bartholomäus ist einer, der zunächst von Vorurteilen besetzt ist. Als ihm Philippus sagt, ich habe den Messias gesehen, sagt Bartholomäus aus Nazareth. Was soll denn schon Gutes aus Nazareth kommen? Immerhin kann Philippus dieses Vorurteil umbiegen. Es wird wohl eine Eigenschaft sein, die er später bei der Verkündigung noch oft brauchen wird. Dann erscheint auf dem Spielerbogen Thomas, der Zweifler, Skeptiker und Kritiker. Wenn ich nicht meine Hände in die Wundmale von Jesus legen kann, glaube ich kein Wort. Schließlich will den Nächsten kein Trainer der Welt in seiner Mannschaft haben. Matthäus, der Zöllner. Geldmensch, Ausbeuter, Kollaborateur, Halsabschneider. Dann mit der Nummer 9, Simon Kananäus, ein Zelot. Ein Widerstandskämpfer, ein Revolutionär, der mit der Brechstange arbeitet, kein Freund von technischen Raffinessen, die aus den berühmten Tiefen des weiten Raums kommen, sondern eher einer, der mit der Brechstange des Reich Gottes wahrscheinlich erzwingen will, wenn es ihm Jesus nicht besser beibringt. Schließlich bleiben noch Jakobus, der Sohn des Alpheus, kennt kein Mensch, und Thaddäus, also zwei Mitläufer, Wasserträger. Von ihnen wissen wir nur den Namen aus der Bibel. Und liebe Gemeinde, genau diese 11 Menschen schickt Jesus los. Und diese 11 Menschen haben keine Chance, eigentlich. Aber mit diesem Team der Loser hebt Jesus die Welt aus den Angeln. Auch irgendwann im 7., 8. Jahrhundert, müsste ich nachlesen, haben dann auch hier im Taubertal die Leute aufgehört, Bäume anzubeten und irgendwelche dunklen Geister zu verehren. Weil Menschen vom Reich Gottes verkündigt haben und von der Liebe Gottes. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sagt Jesus nach der Schilderung des Lukas auf diesem Hügel in Galiläa. Dieser Geist wird auf euch kommen. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, bis an die Enden der Erde. Jesus, und das lerne ich aus dieser Geschichte, kann jeden und jede brauchen. Zu schwach, zu arm, zu unbedeutend gibt es bei ihm nicht. Jesus schickt Menschen los aus Fleisch und Blut, er traut ihnen etwas zu. Und das macht er ja, finde ich, auch gut. Weil Menschen, die Niederlagen erlebt haben, Menschen, die Schwäche erlebt haben, die verstehen andere Menschen viel besser, wie die immer nur Lächelnden und Strahlenden, die nie ein Problem haben und bei denen man denkt, es geht immer alles glatt. Denen glaubt man in Krisensituationen eher nicht. Jesus schickt sie los, aber der Engel oder die Engel nach der Schilderung des Lukas, die dann am Himmel erscheinen, als Jesus weggehoben wird, gehen Himmel. Er sagt denen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und starrt zum Himmel? Ihr habt doch einen Auftrag. Was steht ihr da und starrt? 10 Tage zögern sie trotzdem, 10 Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, 10 Tage wissen sie nicht, was sie tun sollen, bis dann am 50. Tag seit Ostern und am 10. Tag nach Himmelfahrt der Geist wie ein Orkan in die Herzen, in die verschlossenen Räume kommt und die Türen und Fenster aufreißt, in das sie von diesem Haus, in das sie sich vor lauter Angst und Nachdenken verkrochen haben. Dieser Geist legt sich wie eine Feuerzunge auf ihren Kopf und entzündet in ihren Herzen die Liebe Gottes und, erstaunlich, sie gehen los. Und zwar unter Lebensgefahr. Also muss doch irgendwas dran sein. Es kann mir doch keiner erklären, dass diese Verlierertypen, diese Menschen, die so versagt haben, jetzt einfach so losgehen, weil sie irgendeinen Plan gemacht haben. Nein, nein. Sondern Gott selbst schickt sie los in diese Welt. Es beginnt der Aufbruch der Verlierer. Und sie wagen es, von der Liebe Gottes zu verkündigen, zu bezeugen, und sie wachsen mit ihrer Aufgabe. Und aus Angsthasen, man denke an Gründonnerstag, werden Menschen voller Leidenschaft, die alles geben, damit sich der Glaube ausbreiten kann. Sie müssen gespürt haben, dass Jesus an ihrer Seite ist und dass Jesus nicht nur irgendeinen frommen Spruch loslässt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, sondern dass Jesus das ernst meint. Und aus dieser Kraft heraus leben sie. Sie gehen mit Gott, so wie wir es zu Beginn gesungen haben, nie allein. Nach ihrem Tod übernehmen andere diese Aufgabe, übrigens alle 11 eines gewaltsamen Todes gestorben, eines Märtyrertodes. Märtyrer heißt ja Zeuge sein. Und wenn einer bis zum Ende bekennt, dass dieser Glaube ihn trägt, im Leben und im Sterben, selbst unter Todesgefahr, nehme ich ihm das ab. Ähnlich wie Bonhoeffer oder anderen Menschen. Nach ihrem Tod übernehmen andere diese Aufgabe, wie ein Fackellauf geht die Botschaft von der Liebe Gottes durch die Jahrhunderte. Jeder ist gefragt, bis zum heutigen Tag. Jeder ist gefragt, damit die Botschaft der Liebe Gottes die Herzen der Menschen erreicht. Von Generation zu Generation, von Volk zu Volk, von Mensch zu Mensch. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele nennen. Das sind alles Menschen, die ich kenne. Das sind keine Beispiele aus Büchern. Ich will Ihnen kurz erzählen von zwei Eltern, die abends mit ihrem Kind aus der Kinderbibel vorlesen und mit ihm beten. Ich will Ihnen von dem Mitarbeiter berichten, der von Gott erzählt, auch als er im Fußballclub von seinen Freunden ausgelacht wird. Ich will Ihnen das Bild eines Industriemanagers vor Augen stellen, ein sehr guter Freund von mir, der trotz allen Zwängen in einem großen Betrieb, Bosch, versucht, christlich zu handeln. Oder von der älteren Frau, die sich nicht abhalten lässt, Montag für Montag mit anderen für den Frieden zu beten, auch wenn manchmal Leute spotten und sagen, glaubt ihr, das hat irgendeinen Sinn? Oder von dem Jugendlichen, der im Segenskreis Jung und Junggebliebenen Segen zuspricht. Oder von der pensionierten Lehrerin, die die Flüchtlingshilfe koordiniert und von so vielen anderen. Was wäre eigentlich, wenn es diese Menschen nicht gäbe? Wie würde diese Gesellschaft aussehen? Weltweit unzählige Menschen, die im Namen Gottes anderen gut tun und diese Welt zum Besseren hin verändern wollen. Geht hin in alle Welt, starrt nicht zum Himmel, aber lasst euch euren Blick auch nicht auf die Erde beugen, sondern erhebt eure Augen, schaut in die Welt, aufrecht, selbstbewusst, mutig. Lasst euch von nichts und niemand lähmen. Also Menschen wie du und ich, die beten, singen, hoffen, glauben, lieben und die nicht locker lassen, die am Ball bleiben und die mitspielen, die sich einbringen. Und es ist ja auch so, Gott hat uns alles so reich beschenkt. Atem, Hände, Füße, Ideen, ein Herz voller Liebe, besondere Begabungen. Und ein weiter Raum tut sich auf, mitarbeiten am Reich Gottes. Keiner ist dazu groß, keine ist dazu klein. Das Aussehen völlig egal. Reichtum, Macht, Schönheit, völlig uninteressant. Allein wichtig die Bereitschaft, im Namen Gottes loszugehen und mit Liebe die Welt zum Guten hin zu verändern. Ach, ich weiß schon, in den Augen der Welt sind wir schwach. Loser. Überflüssig. Überholt. Wie oft musste ich mir das anhören in den Jahren, in denen ich jetzt versuche, an diesem Reich Gottes auch mitzuarbeiten. Kirche ist überholt. Sie sind ganz nett, aber Kirche ist out. Diese Menschen irren. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil seit 2000 Jahren das behauptet wird und weil nicht wir die Herren der Kirche sind, sondern weil Jesus Christus der Herr der Gemeinde ist und weil er will, dass diese Geschichte weitergeht. Und weil er will, dass die Menschen diese frohe Botschaft hören. Diese Welt, zumal diese Welt 2023, wo sind wir denn angekommen? Ich mag es nicht alles aufzählen. An Umweltzerstörung, Krieg und an sozialer Härte in dieser Gesellschaft und an Politikern, die nicht den Namen verdienen, wirklich ein Amt zu führen, die eigentlich kein Mandat verdienen, weil es ihnen nur noch um sich selbst geht. Wie kann man denn ein Verbrecherfoto noch dazu benutzen, um Werbung für sich zu machen? Wie absurd ist das denn? Diese Welt, wir Menschen, brauchen nicht so sehr wie die frohe Botschaft, Gott liebt dich. Und wir brauchen nicht so sehr wie die zeitlos gültigen Werte, sei ehrlich. Oder wie es meine Oma gesagt hat, sei edel, hilfreich und gut. Ich weiß, dass sie einen Schriftsteller zitiert hat. Das sind doch keine Worte von gestern. Diese Welt, wir Menschen benötigen eine Perspektive auch, die über den Wahnsinn dieser Welt hinausgeht. Wir benötigen diese Worte von Jesus in der Welt, da habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder in meines Vaters Hause gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, ich hätte es euch gesagt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. In den Augen der Welt sind wir wirklich schwach. Wir sind Loser, überflüssig, überholt. Kirche braucht es nicht mehr. Aber die Menschen, die das sagen, bieten keine Alternativen an. Sie bringen ihre Ideen nicht ein, dass man dann ihre Ideen kritisieren kann. Sie bringen ihre Hoffnungen und Visionen nicht ein. Sie bilden keine Gemeinschaften, also manche schon, aber die meisten nicht, sondern es geht ihnen erstmal um sich selbst. Wir in der Kirche versuchen das anders. Und wir stehen dafür ein und wir machen das oft falsch, das weiß ich, man kann uns kritisieren. Aber wir kommen immer wieder an den Ursprungspunkt zurück. Gottes Kraft ist in uns Schwachen mächtig. Gott schickt uns los. Und so ereignet sich das Wunder bis zum heutigen Tag immer wieder neu. Aus ohnmächtig erscheinenden Menschen werden durch Gottes Kraft begeisterungsfähige Botinnen und Boten der Liebe. Ja, wir gehen los auch im dritten Jahrtausend. Ja, wir glauben daran und wir verhalten diese Botschaft für nicht überholt. Und wir verändern die kleine Welt unseres Alltags und wir versuchen das zumindest durch Glauben, Hoffnung und Liebe. Und ja, wir schicken unsere Gebete los in die große, weite Welt, die aus den Fugen geraten ist. Und vielleicht verhindern nur noch unsere Gebete, dass diese Welt vor die Hunde geht. Ich finde, wir müssen das alles sehr selbstbewusst kommunizieren, nicht rechthaberisch, aber selbstbewusst. Und vielleicht ist das ja am Ende auch die wichtigste und die kostbarste Hoffnung, die wir Menschen haben, dass die vermeintlichen Verlierer mit Gottes Hilfe das Spiel gewinnen werden und dass wirklich Friede wird und Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Man muss ins Gelingen verliebt sein, nicht in Scheitern. Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen, denn die Hoffnung ist verliebt in ihr Gelingen. Darum sind die Jünger losgegangen, in alle Welt. Und darum gehen auch wir los und nach uns werden andere losgehen. Warum? Weil wir hoffen, dass es am Ende gut wird. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Wir haben Hoffnung, dass es gelingen kann, allen Menschen in Worten und Taten zu verkündigen, Gott liebt dich, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Man muss ins Gelingen verliebt sein, nicht in Scheitern. There's a new chance for a losing team. Es gibt jeden Tag eine neue Chance, lasst sie uns nutzen. In Jesu Namen. Amen.